In unserer Frage, wer ist eigentlich unsere Zielsetzung, haben sich große Tourismusorganisationen wie Amsterdam, wie Kopenhagen, wie Wien, aber auch wir sehr klar positioniert, indem wir gesagt haben, die wichtigste Zielgruppe, die wir haben, sind die Einheimischen der Stadt.
Moin, moin, Hamburg!
Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast vom Hamburger, der monatlichen Extraportion Hamburg-Liebe zum Hören. Ich bin eure Host Regine Marxen und gemeinsam mit dem Team vom Magazin der Hamburger stelle ich euch in diesem Podcast die Menschen vor, die Hamburg ein ganzes Stück besser, schöner, besonders machen. Michael Otremper zum Beispiel, Tourismus- und Marketingchef von Hamburg. Der Mann krempelt das Stadtmarketing gerade kräftig um. Das könnte man jüngst auch im Fachmagazin Horizont lesen. Und wenn ihr jetzt denkt, Stadtmarketing, das hat doch echt nichts mit mir zu tun, ich bin schließlich kein Tourist, dann liegt ihr vielleicht falsch. Warum? Das hört ihr in der kommenden knappen Stunde. Unterstützt wird die Folge von unseren Freundinnen und Freunden von Hamburg Ahoi. Die lieben diese Stadt und ihre Bewohnerin genauso wie wir. Auf ihren Social-Media-Kanälen findet ihr spannende Stories aus und über Hamburg und auch mal den ein oder anderen besonderen Tipp abseits des Mainstreams. Das finden wir klasse und wir ziehen gerne an einem Strang, denn Hamburg hat viele Geschichten zu erzählen. Das weiß auch Michael Otremper. Er ist seit 2016 Geschäftsführer der Hamburg Tourismus GmbH und Hamburg Marketing GmbH. Unter seiner Führung verändert sich das Stadtmarketing gerade grundlegend. Tourismus ist eine Wirtschaftskraft, kann einen Ort aber auch entkernen. Dafür gibt's einige Beispiele, denken wir an Barcelona oder Lissabon. Wie geht nachhaltiger, gesunder Tourismus? Und was ist das eigentlich überhaupt? Darüber habe ich mit Michael an einem Ort gesprochen, der für Fragen wie diese besonders interessant ist. Im neuen Hotel Reverb bei Hardrock im Bunker an der Feldstraße. Das Gespräch haben wir im April geführt. Und jetzt Ton ab. Hamburg als Gastgeber, welche Schulnote haben wir?
Ich würde sagen eine 1, vielleicht eine 1 minus, aber schon eine 1. Weil Hamburg ist eine tolle Destination, ist ein Sehnsuchtsort mit herausragenden Gastgebern, finde ich. Und wenn ich alleine an die Köpfe denke, die hier in der Stadt den Tourismus prägen, von Freddy und Gerrit Braun vom Miniatur Wunderland mit Sebastian Drexler zusammen, Stephanie Schaub, Schoko Versum, herausragende Hoteliers wie Ingo Peters. Also ich würde sagen, durchaus eine 1 und das ist auch das, was wir von den Gästen wieder gespiegelt bekommen.
Du bist Geschäftsführer von Hamburg Tourismus. Ich sehe schon, du bist bestens eingegroovt auf diese Stadt. Woher kommt das kleine Minus, das du ihr gerade eben gegeben hast?
Ich glaube, wir haben ungenutzte Potenziale noch, an denen wir gemeinsam arbeiten können. Mhm. Wahrscheinlich kommen wir im Verlauf des Gesprächs auch noch darauf zu sprechen. Aber eine 1 zu geben, würde wahrscheinlich auch nicht dem hanseatischen Understatement entsprechen.
Oh, ich würde eine 1 minus jetzt gar nicht so stark vom Understatement her, oder?
Ja, ich finde auch, dass wir können durchaus ein Selbstbewusstsein haben und das auch an den Tag legen. Aber es gibt ja immer Dinge, die man verbessern kann.
Hm. Wie lange bist du schon Geschäftsführer von Hamburg Tourismus?
Fast 8 Jahre jetzt. Die Zeit raste wie im Flug.
Gab es besondere Höhepunkte in dieser Zeit, 8 Jahre?
Oh, unzählige. Weil in dieser Rolle, man ist, glaube ich, wir mit dem Unternehmen sind, würde ich sagen, die Beziehungsmanager in Hamburg. Und wenn man Menschen mag, was bei mir der Fall ist, dann gibt es unzählige Höhepunkte. Es gab die Eröffnung der Elbphilharmonie im Januar 2017, das war sicherlich ein großes Thema. Wir sitzen jetzt gerade hier im St. Pauli Bunker, der eröffnen wird, wieder ein großes Thema. Die Fußball-Europameisterschaft kommt, Hafengeburtstage, Hamburg Cruise Days, Kampagnen, also unzählige Höhepunkte.
Wir sitzen tatsächlich an einem sehr besonderen Ort und wir gucken gerade auf ein Spielfeld und du hast mir gerade eben verraten, dass du dich auch auf etwas freuen wirst in diesem Jahr. Möchtest du das nochmal sagen?
Meinst du die Fußball-Europameisterschaft?
Na, wir schauen natürlich auf das FC St. Pauli-Stadion.
Ja, das ist
ein Trainingsfeld.
Ja, das letzte Spiel hat ja wieder deutlich Anlass gegeben, auch zur Vorfreude auf die erste Fußball-Bundesliga. Ist toll, was da passiert. Ich durfte 11 Jahre im Fußball arbeiten insgesamt. Von daher schlägt mein Herz auch immer noch durchaus für den Fußball. Und ich freue mich sehr darauf, wenn Hamburg ein, vielleicht sogar 2 Erstligisten dann irgendwann noch wieder hat.
11 Jahre im Fußball? Mhm. Was hast du da gemacht?
Ich durfte für große Sportmarketingagenturen ganz nah an Fußballvereinen dran arbeiten und die zur Marke aufbauen und vermarkten, unter anderem Borussia Dortmund 2,5 Jahre lang. Und die letzte Station im Fußball war dann 1860 München. Das waren 11 Jahre, die geprägt waren von viel Emotion. Und irgendwann aber auch dem Wunsch, nicht mehr davon abhängig zu sein, ob der Ball ins Tor geht oder nicht ins Tor geht.
Und dann hat es dich in den Tourismus getrieben?
Nein. Dann hat es mich erstmal zu einem Konzern getrieben, nämlich dem Flughafen München. Das war damals einer der Partner von 1860 München. Und das hat sich auch so durch meine Laufbahn gezogen, dass ich immer wieder mit Menschen zusammenarbeiten durfte, die mich aus vorherigen Positionen erkannten. Und die Zeit im Konzern, ich habe gar nicht gedacht, dass ich da so lange bleibe. Weil für mich war zu der Zeit Konzern eher fast ein Schimpfwort. Aber ich habe da eigentlich wirklich erst gelernt, was Management bedeutet, was Schnittstellen bedeutet, was Prozesse bedeuten. Das war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit, in der ich 3,5 Jahre einen Change-Prozess für 8.500 Leute leiten durfte und dann irgendwann nach Hamburg einen neuen Tourismuschef gesucht. Und es gab ganz klar die Prämisse zu sagen, keinen aus der Politik, niemanden aus Hamburg. Wir wollen auch niemanden, der aus dem Tourismus kommt, sondern wir wollen jemanden, der die Strukturen kennt, die ähnlich sind, aber der Dinge in Frage stellt und der das Thema Veränderungsprozesse und Transformation vorantreibt.
Als du dann hier diese Position angetreten hast, was war denn da etwas, was du als erstes hinterfragt hast, wenn das die Prämisse war für diesen Job? Jemand, der hinterfragt?
Ich habe erstmal nur Fragen gestellt. Also A, weil ich ein neugieriger Mensch bin und B, weil ich natürlich relativ blank auch kam. Ich kannte Hamburg zwar von einer Zeit, wo ich hier schon mal gewohnt habe, aber ich war natürlich überhaupt nicht mit der Stadt vertraut. Ich war mit der Branche, der Materie nicht vertraut. Ich habe erstmal nur Fragen gestellt, warum, was, wie gemacht wird. Die erste Frage war, bevor ich nach Hamburg kam, ich hätte gerne erstmal bitte Bilder von Mitarbeitenden und Mitarbeitern, weil ich die Namen lernen wollte. Das heißt erstmal kennenlernen. Das Unternehmen kennenlernen, Themen kennenlernen, Menschen in der Stadt kennenlernen und dann hinterfragen, warum, wie gesagt, was wie gemacht wird. Welche Rolle spielt Digitalisierung? Welche Rolle spielt Mobile? Was machen wir mit Daten? Nutzen wir überhaupt Daten schon? Wie können wir vertrieblich stärker werden? Wie können wir die Unternehmenskultur vielleicht auch verändern und in die Neuzeit überführen? Was sind die wichtigsten Themen? Warum sind es die wichtigsten Themen und so weiter? Also erstmal alles in Frage gestellt. Und ich glaube, das war auch der Hintergedanke damals, dass solche Fragen gestellt werden. Und vielleicht hätte auch jemand, der aus der Branche kommt, weil Hamburg lief ja erfolgreich, vielleicht hätte jemand, der aus der Branche kommt, diese Fragen auch zu Anfang gar nicht gestellt. Sondern erstmal gesagt, wir machen einfach mal so weiter, weil ist ja erfolgreich. Und ich hatte mir durchaus vorgenommen, gemeinsam mit diesem tollen Team da Dinge zu verändern und Fußstapfen zu hinterlassen. Und das haben wir die letzten 8 Jahre gemacht, ja.
Welche Veränderungen sind das?
Also ein wichtiges Thema waren sicherlich strukturelle Veränderungen, also innerhalb der Unternehmensstruktur, wo wir gewisse Dinge verändert haben. Wir haben einen Marketingbereich aufgebaut, den es vorher so nicht gab, weil das Marketing war Teil des Vertriebes, aber nicht separat erkennbar. Ich glaube, das hat dem Unternehmen und auch der Stadt extrem gut getan, jetzt einen starken Marketingbereich zu haben. Wir haben das Convention-Büro und die Hamburg Tourismus zusammengeführt. Das waren so die wichtigsten strukturellen Veränderungen. Wir haben das Thema Digitalisierung ganz anders auf die Agenda gesetzt. Also als ich damals kam, war eine meiner ersten Fragen, welche Rolle spielt Mobile? Und dann war die Antwort gar keine, weil wir verkaufen Produkte über Desktop. Mhm. Und das, wenn ich sehe, was wir da in den letzten Jahren getan haben, wie wir Produkte digitalisiert haben, wie wir zwischen Mobile-affiner sind, wie wir auch Daten nutzen, das ist Meilen gewesen oder mit 7 Meilenstiefeln diese Schritte gegangen. Und dann haben wir auch viel, was die Unternehmenskultur angeht, getan. Das ist ja vollkommen klar, das liegt allen schon in der Natur. Mein Vorgänger hat das 27 Jahre gemacht und kommt aus einer anderen Altersstruktur. Dann ist ja vollkommen klar, dass der Nachfolger, der 20 Jahre jünger ist, eine andere Idee hat von Führung auch und wie das Unternehmen auch, wie die Kultur sein muss. Also auch da große Veränderungen.
Ich glaube, die Reise ist noch nicht zu Ende, oder?
Nein, auf keinen Fall.
Auf diesem Weg der Veränderung, den du dir vielleicht vorgenommen hast oder der sich skizziert hat, abgezeichnet hat, aus den Fragen, die du dir am Anfang gestellt hast, wo sind wir denn da?
Auf einem extrem guten Weg, aber nein, die Reise wird auch nie zu Ende sein, glaube ich. Also allein schon, wenn wir uns das Thema Digitalisierung ansehen. Seit 1,5 Jahren schwappt das Thema Künstliche Intelligenz mit massiver Kraft über. Das wird das, was wir machen, wie wir es machen, massiv verändern. Und von daher stehen wir vor dem nächsten Veränderungsprozess zu sagen, wie kommen wir auf solche Themen zurück? Wie können wir uns mit dem Thema Künstliche Intelligenz vertraut machen? Wie können wir da überhaupt lernen? Ich bin fest davon überzeugt, dass das nochmal größer wird als das Internet an sich. So, das heißt, die Veränderungen, die wir vor uns haben, was Digitalisierung angeht und dann aber auch die Fragestellung, wer trifft welche Entscheidung, spielt eine große Rolle, weil ich bin 54 fast. Ja, also ich habe eine Idee, wo ich hin will mit dem Thema Digitalisierung, aber die wahren Experten sind ja eher 25 bis 28-Jährige. Ja, wie bringen wir die mit an den Tisch, um Entscheidungen zu treffen? Wie kriegen die auch eine Stimme und ein Gesicht? Deswegen solche Veränderungsprozesse gehen weiter. Und was uns, glaube ich, auch sehr, sehr bewegt hat in den letzten Jahren, war die Frage, wie können wir die Dinge, die für Hamburg eine Relevanz und eine Bedeutung haben, wie können wir die glaubhaft nach außen tragen? Und früher waren Städte Marketingorganisationen oder Tourismusorganisationen, ich sag's mal ein bisschen, in Anführungsstrichen, die thronten so ein bisschen oberhalb der Stadt. Und dann gab's ein Thema oder ein Ereignis und man hat eine Kampagne gemacht und hat es nach außen getragen. Und wir haben vor einigen Jahren gesagt, wir wollen das und müssen das auch ändern, weil allein über das Thema Digitalisierung, über große Plattformen, über künstliche Intelligenz, die Geschichten, die über Hamburg zu erzählen sind, die können auch ganz andere erzählen. Wir müssen aber die Geschichten so erzählen, dass sie glaubwürdig sind und dass auch deutlich wird, wenn es um Hamburg Insights geht, dann sind es wir. Also müssen wir doch Teil von Communities sein. Wir haben ein Food-Festival entwickelt mit der lokalen Community im Food-Bereich. Wir sind Teil dieser Community geworden und haben die gebeten, eine Marke mitzuentwickeln, Inhalte zu entwickeln. Und damit erreichen wir eine ganz andere Glaubwürdigkeit, was unsere Geschichten angeht, die wir nach außen tragen. Ähnlich mit dem Thema Kultur. Wir haben Kultur und Tourismus, eigentlich ist es fast ein Witz, aber die laufen deutschlandweit fast nebeneinander her. Und für uns als Unternehmen, für die Hamburg Tourismus, war Kultur auch zu 99% Musical. Warum? Weil wir über den Verkauf von Musical-Tickets Geld verdient haben. Und das brauchen wir, um dann das Marketing auch stärker machen zu können. So. Vor 2,5 Jahren haben wir gesagt, wir müssen und wir wollen das ändern. Kultur ist, wenn du ins Theater gehst, das ist eine Intervention. Du gehst rein aus deinem Mindset getrieben und kommst raus nach 90 Minuten und hast eine neue Perspektive durch das Stück, was du gesehen hast. Wenn du eine Lesung besuchst, ist eine Intervention. Wenn du reist, passiert genau das Gleiche. Du verlässt deinen eigenen Rahmen, begibst dich in ein Abenteuer, entwickelst eine ganz neue Perspektive und Reisen ist eine Intervention. Für den einen ist es der Rucksacktrip nach Sri Lanka. Mhm. Für die andere ist es aber vielleicht auch schon der Cluburlaub, der eine Intervention ist. Sondern aus diesem Narrativ kommend haben wir gesagt, wir müssen Tourismus und Kultur viel enger zusammenbringen. Weil es sind beides Felder, die eine Intervention darstellen, die Perspektiven verändern und die mit Menschen zu tun haben. Und trotzdem laufen die nebeneinander her. Kaum Beziehungspunkte zueinander. Ganz andere Sprache, ganz andere Sozialisierung, ganz andere Zielsetzung auch. Und wir haben dann gemeinsam mit Carsten Broster und seinem Haus gesagt, lass uns eine Kulturtourismusstrategie entwickeln, mit der wir Hamburg als Kulturmetropole positionieren und durch die wir einen Rahmen schaffen, um die Player aus Kultur und Tourismus enger zusammenzubringen.
Hat Carsten Broster begeistert reagiert?
Ja, total.
Oder wie fand er das am Anfang?
War von Anfang an mit dabei und das geht auch nur gemeinsam mit der Kultur und der Kulturbehörde.
Ja.
Und daraus entstanden sind wundervolle Formate wie ein Kulturtourismus-Strandtisch, wo sich Player aus Kultur und Tourismus regelmäßig treffen. Manchmal machen wir auch eine Art Speed-Dating in diesem Format. Und allein schon dieses Zusammenbringen von Menschen, die vorher sich nicht kannten, die jetzt einander zuhören, die verstehen, warum die Sprache und die Zielsetzung vielleicht unterschiedlich ist, sorgt dafür, dass ganz tolle Kooperationen entstehen. Und für uns ist dieser Ansatz, Teil von Communities zu sein, macht ganz viel mit unserer Glaubwürdigkeit und dann auch den Geschichten, die wir über Hamburg erzählen können.
Ich glaube, man versteht die Stadt dann auf jeden Fall schon mal anders. Ich persönlich kann das bestätigen. Ich habe lange Zeit in der Kommunikation Hamburg als Stadt der Musicals auch gesehen und ich fand es persönlich auch immer ein bisschen schade, weil diese Stadt viel mehr Geschichten erzählen kann. Und ich persönlich sehe da auch den Shift auch ganz klar, du hast es erwähnt, auch in die Gastrokultur rein. Mhm. Wie hast du da Player erlebt?
Ja, also grundsätzlich ist unsere Aufgabe, wenn ich sage Beziehungsmanager, dann gehört dazu auch die Wahrheit zu sagen, und das ist das Schwere auch an dieser Aufgabe, das Komplexe, welches Thema hat eine Kraft, um sich dann auch durchzusetzen, national oder auch international. Und manchmal muss man auch dann harte Wahrheiten aussprechen und sagen, dass ein gewisses Thema vielleicht keine Kraft hat. Beim Thema Kulinarik ist es so, wenn du an Food Cities denkst, dann fällt dir automatisch Kapstadt ein. es fällt dir Kopenhagen ein wegen des Nomas, ne? Also das weltbeste Restaurant, mehrfach prämiert. Mhm. Lima ist auf absolut Food City geworden. Hamburg wird dort nicht genannt und wir haben den Eindruck bekommen, dass Hamburg tolle gastronomische Objekte hat, tolle Restaurants hat, tolle Köche hat, viel Impulse auch aus Hamburg kommen zum Thema Nachhaltigkeit und sind deswegen dann auf Player in dieser Community zugegangen, wie Axel Ohm vom Überquell, Julia Bode vom Witwenball, Patrick Rüther mit Tellerrand Consulting und haben, ja, wir haben schon auch wahrgenommen, dass die sagen, cool, dass ihr euch endlich mal meldet, aber das waren eigentlich nur 2%, 98% war totale Begeisterung und sagen, cool, lass uns was zusammen machen, wir haben da Lust drauf. Und das war für uns, als wir das Food Festival und die Marke Open Mouth entwickelt haben, das haben wir innerhalb von 3-4 Monaten gemacht. Das war also wirklich ein tougher Ride, muss man sagen. Aber das hat deswegen so gut funktioniert, weil jeder in diesem Kreis begeistert war, Lust hatte, was Gemeinsames zu machen und eher die Chancen als die Probleme gesehen hat. So, und wenn es eine Herausforderung gab, dann hat man gesagt, okay, löse ich, kriegen wir irgendwie hin, schaffen wir. So, und diese Mentalität, dann zu sagen, ja, wir kriegen das gemeinsam hin, das hat uns durch diese 3 Monate unglaublich getragen. Mhm. Wir wollen das Food Festival ja auch fortführen, das trägt uns auch jetzt weiterhin. Das heißt, die Bereitschaft in dieser Community mit uns was zu machen, ist enorm groß. Mhm. Und das, finde ich, ist auch etwas, was unsere Rolle auch so gut charakterisiert. Es gibt ja, Hamburg hat 300 Beteiligungen insgesamt. Dazu gehört der HVV, Hamburg Wasser, der Hafen. So, nehmen wir mal Jens Meyer. Jens Meyer hat deutlich mehr Budget als wir, deutlich mehr Infrastruktur, deutlich mehr Mitarbeiter. Ich würde aber für uns in Anspruch nehmen, in diesem Konstrukt Hamburg Marketing, Hamburg Tourismus, wir können an jedem Thema mit dran sein. An jedem. Kunst, Kultur, Sport, Musik, Wirtschaft. Es gibt kein Thema, wo wir nicht irgendwie gemeinsam was machen können. Die Frage ist immer, wo schaffen wir es dann auch mit unseren Ressourcen, Schwerpunkte zu setzen? Und beim Thema Kulinarik hat das sensationell funktioniert. Beim Thema Kultur funktioniert es exzellent. Also den Weg gehen wir weiter.
Wir machen das ja für das Magazin der Hamburger hier. Das heißt, wir sprechen ja auch über Hamburger und Hamburgerinnen und wie die davon profitieren können. Tourismus ist ohne Zweifel eine Wirtschaftskraft in dieser Stadt, bringt Gäste in die Stadt. Das wiederum sorgt für Umsatz, keine Frage. Nun ist es ja so, wir sitzen hier in einem Hotel. Es gab ja viele andere Hotelprojekte jetzt auch. Es passiert sehr viel, aber der Hamburger oder die Hamburgerin nimmt es vielleicht gelegentlich so wahr. Ah, super, noch ein Hotel. Das verdrängt irgendwie ja auch wiederum kulturelle Punkte und verändert natürlich auch so eine Stadt in ihrem Kern. Da hat Tourismus natürlich auch eine Verantwortung. Wie nimmst du das wahr?
Die Verantwortung ist für uns handlungsleitend. Wir haben vor einiger Zeit in unserer Frage, wer ist eigentlich unsere Zielsetzung, haben sich große Tourismusorganisationen wie Amsterdam, wie Kopenhagen, wie Wien, aber auch wir sehr klar positioniert, indem wir gesagt haben, die wichtigste Zielgruppe, die wir haben, sind die Einheimischen der Stadt. Weil wir fest daran glauben, eine Stadt, die attraktiv ist für Bürgerinnen und Bürger, die ist es automatisch auch für Gäste. Dieser Kausalzusammenhang funktioniert aber nicht andersrum. Eine Stadt, die attraktiv ist für Gäste, muss nicht attraktiv sein für Einheimische. Keiner von uns möchte in Disneyland leben.
Ja, es gibt Städte wie Barcelona, Lissabon war ich im letzten Jahr, da ist der totale Ausverkauf. Ne? Das ist schon krass.
Ja, ich finde, man muss das differenziert sehen. Aber ich komme auf Barcelona gleich nochmal zu sprechen, auf das Thema Kreuzfahrt. Ja, Sylt ist ein Thema, absolut. Aber früher waren Tourismusorganisationen wie die unsere, wurden ausschließlich daran gemessen, ob die Übernachtungszahlen in der Hotellerie gesteigert werden konnten. Und es ist auch weiter wichtig, weil wir wollen Gäste in der Stadt haben, weil Gäste auch Lebendigkeit in die Stadt bringen und neue Perspektiven. Und wir als Hafenstadt haben schon immer eine Verbindung zur Welt gehabt. So wie skurril wäre es, wenn wir keine Gäste begrüßen wollen würden als Hafenstadt. Aber die Zielgruppe der Einheimischen, der Bürgerinnen und Bürger, die ist sehr, sehr stark in den Fokus gerückt, weil wir wirklich daran glauben, was ich vorhin sagte, eine Stadt, die attraktiv ist für Einheimische, die ist auch automatisch für Gäste. Und wenn du siehst, dieses Food Festival, was wir entwickelt haben, das ist nicht entwickelt worden, um mehr Gäste zwingend nach Hamburg zu bringen, sondern erst einmal, um auch etwas zu machen für Bürgerinnen und Bürger in Hamburg. Und was vielen, glaube ich, gar nicht klar ist, du sprichst den Wirtschaftsfaktor Tourismus an. 77.000 Menschen arbeiten in Hamburg im Tourismus, in der Hotellerie, in der Gastronomie, bei touristischen Partnern wie dem Schokoversum oder Minato Wunderland. Das heißt, da gibt der Tourismus schon einiges zurück. Aber es passiert ja noch viel, viel mehr in dieser Austauschbeziehung Tourismus, was er der Stadt gibt. Wir haben 5.000 Gastronomieobjekte. Die bräuchten wir nicht, wenn wir nicht 100 Millionen Tagesgäste hätten und 15,9 Millionen Übernachtungen. Wir haben einen ÖPNV in einer exzellenten Taktung. Auch den bräuchten wir nicht so, wenn wir nicht so viele Gäste hätten. Wir haben ein unglaublich breites Kulturangebot. 40 Theater. Auch die brauchen wir, weil wir so viele Gäste haben. Das heißt, der Tourismus hat eine unglaubliche Auswirkung auf die Lebensqualität in der Stadt. Wenn du dich fragst, was machst du am Wochenende, dann hast du eine so breite Auswahl von Subkultur, Hochkultur, Natur, Innenstadt erleben. Auch das wird natürlich durch den Tourismus mitgeprägt und auch mitfinanziert.
Auch die Subkultur?
Auch die Subkultur.
Weil die hat Stichwort Molotow ja manchmal auch schwer, ne?
Ja, da reden wir natürlich über, ich sag mal, Nutzungskonzepte und Verdrängung auch. Ja? Also was soll eine Fläche bieten? Ist die am effektivsten für Bürostandort oder für Industriestandort oder für Kultur? Und in diesem Wettbewerb stehen die Flächen aber nicht, weil es den Tourismus gibt, sondern weil es unterschiedliche Bedarfe gibt an Flächen. Aber jeder Gast zahlt einen Beitrag zur Kultur- und Tourismustaxe. Diese Mittel teilen sich die Behörde für Sport, für Kultur und für Wirtschaft, um Projekte zu finanzieren, Festivals zu finanzieren. Und die Kulturbehörde finanziert auch aus diesen Mitteln der Kultur- und Tourismustaxe immer wieder Veranstaltungen. Oder wenn wir jetzt das Beispiel sehen, Caspar David Friedrich. Was für eine erfolgreiche Ausstellung. Über 300.000 Tickets verkauft, wo wir gemeinsam mit der Kunsthalle wirklich, ich glaube, für einen Hype gesorgt haben und wo auch viele Hamburgerinnen und Hamburger einfach von dieser tollen Ausstellung profitiert haben.
Die Geschichte ist auf jeden Fall sehr gut erzählt worden, ja. Mhm. Diese Tourismusstrategie, die du angesprochen hast, wir gehen rein in die Communities, wir verstehen die Sprache besser, sorgen für andere Geschichten, weil wir sie auch gemeinsam erzählen. Mhm. Das klingt ja auch nach einer sehr langfristigen Strategie, oder? Das ist ja eine Weichenstellung tatsächlich, die sehr langfristig dann in die Zukunft auch gerichtet ist, oder?
Absolut. Und die funktioniert auch nicht von heute auf morgen. Und die funktioniert auch nicht per Knopfdruck, indem man sagt, hey, ich will jetzt Teil der Community sein, nehmt mich doch mal auf.
Genau so, das.
Es wird nicht gehen. Wir haben, wenn wir uns die Historie anschauen zum Thema Kulinarik, wir haben vor 4 Jahren angefangen, die Hamburg Beer Week mit zu unterstützen. Und wie immer, es geht immer um Beziehungen. Schafft man es, Beziehungen zueinander aufzubauen? Und das haben wir in dem Fall zu Axel Ohm aus dem Überquell geschafft. Und der hat irgendwann gesagt, hey, die Hamburg Tourismus, das sind richtig coole Leute und es macht Spaß, mit denen was zu machen. Die sind verlässlich, das sind Profis. Und was uns ja alle verbindet, ist die Liebe zu dieser Stadt. Das habe ich weiß nicht, wo du bisher gelebt hast, aber ich habe in Bayreuth gelebt, in Dortmund gelebt, in Frankfurt, Berlin, München. Nirgendwo habe ich die Liebe zu dieser Stadt so erlebt wie hier.
Du hast die unterschiedlichen Sprachen angesprochen. Bleiben wir jetzt einfach mal bei zum Beispiel bei der Beer Week. Das ist ja ein durchaus, es soll nicht despektierlich sein, aber es ist ein agiler Haufen von Leuten. Absolut. Also die sind schon sehr, also ne, despektierlich in dem Sinne, es ist natürlich kein Haufen, es wirkt so wild zusammengewürfelt, aber die sind recht agil unterwegs und schnell und finden sehr viele Workarounds. Ich nehme Hamburg Tourismus da manchmal anders wahr. Ist das vielleicht auch diese unterschiedliche Sprache, dass auf der einen Seite natürlich auch eine behördenhafte Struktur ist und auf der anderen Seite sind diese sehr agilen Systeme und Strukturen, die auch so sein müssen, um zu überleben. Wie schafft ihr es, diese Brücke zu überwinden?
Also de facto ist es so, dass wir als Hamburg Tourismus nicht so agil sind und auch nicht sein können wie die Jungs von der Beer Week oder so.
Und Mädels,
Entschuldigung.
Don't forget it.
Ja, ich, furchtbar, absolut. Hast du total recht. Also es gab für mich einen wunderschönen Moment. Ich war, glaube ich, gerade ein halbes Jahr da und wir saßen in einem Workshop mit Vertretern aus der Hotellerie bei uns zusammen. Und dann kam Jörn Hoppe rein, GM der Superbude. Und bevor wir angefangen haben, hat Jörn gesagt, nur damit das klar ist, ich will mit euch nichts machen. Ihr seid langsam, ihr seid behördenartig, ihr seid langweilig, ich will mit euch nichts machen. Eingangsstatement, period, Punkt. Da war erstmal Ruhe im Raum. Und dann, ich glaube, dann ist es ganz normal, dass man diese Kritik erstmal aufnimmt und sagt, woher kommt diese Meinung und was verleitet dich dazu? Und dann ist man im Dialog. Und Carsten Brost hat mal so schön gesagt, Dialog bedeutet ja, du hast eine andere Meinung als ich zu einem Thema und ich akzeptiere aber, dass du Recht haben könntest. Dann sind wir im Dialog. Nicht, wenn wir nur Positionen austauschen. Also wenn wir dann gegenüber Jörn gesagt hätten, das ist überhaupt nicht so, wir sind das gar nicht, dann hätten wir nur Positionen ausgetauscht. Und dann geht ja der Dialog los und sagt, was verleitet dich dazu? Wie kommst du darauf? Welche Erfahrungen hast du mit uns gemacht? Und das ist eine Haltung, die wir im Unternehmen haben, nachzufragen, neugierig zu sein. Und ich kann dir sagen, Jörn hat seine Meinung ziemlich geändert. Wollen wir die agilsten, coolsten, freakigsten Typen sein, die es in Hamburg gibt? Nein, wollen wir gar nicht, sind wir nicht. Wir haben eine gewisse Gesellschafterstruktur, wir sind in einem gewissen Rahmen eingebunden. Und man darf ja auch nicht vergessen, Hamburg ist auch nicht nur agil und cool. Und wir sind aber auch da, um ich sag mal, auch die breite Masse mit zu bedienen an Themen, aber auch an Gästen, die kommen. Sind die alle freakig und cool? Wollen die das alle sein? Nein, wollen sie nicht. So, das heißt, die Kunst besteht darin zu sagen, wir verstehen die Communities, wir versuchen Teil zu sein, wir haben aber auch unsere eigene Idee, wer wir sind, was geht und was nicht geht. So, und ich glaube, diese Offenheit haben wir absolut im Unternehmen, die Frage zu stellen, wo wir schneller, besser werden können und die Frage zu stellen, wie jemand zu einer Meinung kommt.
Ich glaube, die Kunst ist auch, am Puls der Zeit zu sein, denn eine Stadt ist ja immer in der Entwicklung und auch Hamburg Tourismus ist ja Teil dieser Entwicklung und kann vielleicht auch Trends setzen. Welche Trends siehst du denn da auf uns zukommen und wo könnt ihr euch da besonders einbringen und was haben wir Hamburger und Hamburgerinnen davon, außer Zahlenwerk, sage ich mal, die auch wichtig sind.
Ich wollte gerade sagen, das außer Zahlenwerk hört sich jetzt so ein bisschen diskreditierend an. Also der Tourismus, nur eine Anmerkung zum Zahlenwerk, aber bringt 363 Millionen Steuereinnahmen jedes Jahr. So, das heißt, jeden Tag 1 Million Steuereinnahmen. Und das in Relation zu setzen, der Hafen bringt 1 Milliarde. Da ist der Tourismus schon auch wirklich ein Schwergewicht, muss man sagen. Und diese Mittel werden halt verwendet, um Straßen zu bauen, Schulen zu renovieren und. Also von daher ist der Tourismus schon ein wichtiger Faktor, auch wenn wir uns das Zahlenwerk anschauen. Aber wenn wir uns Entwicklungen anschauen, dann ist diese Fokussierung auf Bürgerinnen und Bürger ist eine große Entwicklung bei Tourismusorganisationen in Europa. Und wenn wir dieses Thema Innovationskraft ansehen, vielleicht auch da noch eine Anmerkung. Wir sind gerade zum x-ten Mal wieder als eines der innovativsten Unternehmen im Tourismus gewählt worden. Als einzige DMO seit Jahren, also Destination Marketing und Management Organisation. Mhm. Visit Berlin ist jetzt zum ersten Mal mit dabei. Also das zeigt schon auch, dass die Branche uns als sehr innovativ wahrnimmt. Mhm. Und gleichwohl gibt es natürlich Branchen, die innovativer sind. Aus deren Perspektive sind wir dann vielleicht etwas langsamer. Aber in der Branche werden wir schon sehr innovativ gesehen. Das zweite Thema neben der Bedeutung der Bürgerinnen und Bürger ist sicherlich Digitalisierung. Und wir haben vor 4-5 Jahren, da hatte Google gerade ein wunderschönes Konzept, nämlich die Zukunftswerkstatt, auf den Markt gebracht, weil Google für sich definiert hat, der wichtigste Begriff in der Firmenphilosophie ist Education, ist Erziehung. Also schaffen wir als Google ein Format, wo wir Menschen kostenfrei ermöglichen, sich weiterbilden zu lassen zum Thema Digitalisierung. Und dadurch, dass Google ja in Hamburg ansässig ist, sind wir auf die zugegangen und gesagt, lass uns das für Tourismus machen. Lass uns nicht nur das digital allgemein machen, sondern lass uns Player im Tourismus weiterbilden zum Thema Digitalisierung. Das haben wir 4-5 Jahre gemacht und sind jetzt auch gerade dabei, eine Akademie zu entwickeln. Also das Thema Digitalisierung, Künstliche Intelligenz wird weitergehen. Und ein Thema, was den Tourismus insgesamt bewegt, ist ja die Frage der Nachhaltigkeit. Jede Reise verursacht CO2-Ausstoß. Da beißt die Maus keinen Faden ab.
Ist so, ja.
Das ist so. Für uns ist in der ganzen Diskussion zur Nachhaltigkeit immer nur wichtig, A, zu sagen, wir reden nicht nur über die ökologische Form der Nachhaltigkeit. Ja, CO2-Ausstoß ist da, aber Reisen bringt auch Menschen zusammen. Das heißt, die soziale Form der Nachhaltigkeit, das dürfen wir nie außer Acht lassen. Und in unserer Perspektive, wie wir Reisen verstehen, weg von der ausschließlichen Fokussierung des Zählens von Übernachtungen in der Hotellerie hin zu Auswirkungen auf die Lebensqualität in der Stadt, Auswirkungen auf Fragen der Mobilität in einer Stadt, Auswirkungen auf Stadtentwicklung auch, wenn wir über Kleingrasbrook reden, Weiterentwicklung der Hafen City beispielsweise, aber auch die grundsätzliche Bedeutung des Reisens. Wenn du auf Reisen bist, verstehst du die Welt besser. Alexander von Humboldt, und ich liebe dieses Zitat, hat mal gesagt, die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben. Wie schlimm wäre es, wenn wir nicht auf Reisen wären, wenn wir nur einen nationalen oder regionalen Blick auf Themen hätten. Wenn du einmal in Asien am Strand warst und Plastik dort gesehen hast, dann weißt du, dass die Verschmutzung der Meere kein Medienthema ist. Mhm. Ja? Wenn du einmal in Dresden warst, weißt du auch, da leben nicht nur Menschen mit einer Gesinnung, die gar nicht geht, sondern da leben auch herzliche Gastgeber. So, Reisen bildet. Reisen sorgt dafür, den anderen besser zu verstehen. Und damit ist Reisen Demokratie unterstützend. Robert Habeck hat es bei der Öffnung der ITB vor anderthalb Jahren gesagt, oder vor zwei Jahren. Es ist eine Friedensbranche. Interrail war damals ein unglaubliches, ich weiß nicht, ob du auch Interrail genutzt hast, aber es war ein unglaubliches Demokratieprogramm, die Jugend Europas dazu zu bringen, durch Europa zu reisen und einander besser zu verstehen. Und wenn ich an meine eigene Entwicklung denke, ich habe nie so viel gelernt wie auf Reisen.
Ich glaube, wie stark man Reisen vermissen kann und welchen Stellenwert Reisen hat, haben wir alle während Corona erfahren.
Absolut.
Und Corona hat, würde ich mal behaupten, den Tourismus ja auch nachhaltig verändert.
Massiv, massiv. Wenn du bedenkst, dass 97% aller Reisen international sind eingebrochen oder die Branche ist um 97% eingebrochen. Es ging ja gar nichts mehr. Und das hat der Branche insgesamt sehr, sehr wehgetan. Es hat auf der anderen Seite auch gezeigt, wie wichtig die Branche ist, wenn du beispielsweise den Einzelhandel in der Innenstadt siehst. Ja, wie sehr hängt der auch davon ab, dass Menschen in die Stadt kommen und zu uns in die Innenstadt gehen?
Wir stellen fest, es gibt große Strategiewechsel. Die sind natürlich insofern auch clever, als es zum Beispiel, ich glaube, kulturelle Geschichten, da finden wir viele Geschichten, die wir erzählen können in dieser Kulturbranche. Mehr vielleicht noch als Hamburg als Shoppingstadt zum Beispiel war eine frühere Geschichte, die ich oft gehört habe, was in Zeiten des Onlinehandels und des schwächenden Einzelhandels, glaube ich, Innenstadt, leerstehende Geschäfte, vielleicht nicht mehr die einzige Geschichte ist, auf die man setzen kann, jetzt auch im Tourismus. Nun haben wir 2024, wir haben ja schon erwähnt, wir sitzen in einem Gebäude, das sicherlich für Furore sorgen wird, ja. Eine große Geschichte, die ihr erzählen werdet. Ja. Lass uns doch mal in die Glaskugel schauen. Was sind 2024 eure Themen, auf die du dich persönlich auch besonders freust?
Es ist wieder so viel, was in dieser Stadt passiert. Also wir fangen mal an mit dem Ort, an dem wir hier sitzen. Dieser Ort, dieser Bunker auf St. Pauli steht für eine furchtbare Schreckensherrschaft, für eine furchtbare Vergangenheit, die viel Leid gebracht hat. Und ich habe es gerade, als wir auf das Gebäude zugegangen sind, nochmal gesagt, es ist monströs, wenn man sich das anschaut. Wir kamen von der Richtung Rindermarkthalle und dann steht man vor diesem Bunker. Es ist monströs. Und
er ist ja auch noch ein bisschen höher geworden in den letzten
Jahren. Ja, er ist noch höher geworden. Und wenn man dann so drauf zuläuft, sieht man die Dimensionen einfach nochmal deutlich. Und es ist auch ein Gebäude, was diesen Stadtteil natürlich sehr prägt. Wir schauen jetzt hier auf den Dom, wir schauen auf die Trainingsfelder vom FC St. Pauli. Und Hamburg entwickelt einen Ort, der in der Vergangenheit für eine furchtbare Schreckensherrschaft stand, in die Zukunft hinein. Und das Thema Nachhaltigkeit wird auch hier eine große Rolle spielen. Wir sehen hier aus dem Fenster die Bewachsung der Pflanzen. Es wird deutlich grüner und es wird ein Ort entstehen, der mit einer Veranstaltungshalle, glaube ich, ein Ort für Begegnung sein wird, der ein Hotel haben wird, was sich der Verantwortung und der Rolle auch in diesem sehr, sehr, sehr besonderen Stadtteil auch sehr bewusst ist. Weil ohne diese Rolle anzunehmen, in diesem Stadtteil auch anzukommen, wird das kein Erfolg werden. Hm. Das heißt, jeder, der auf St. Pauli etwas macht, muss akzeptieren, welche Regeln es auf St. Pauli gibt und dass das ein sehr besonderer Stadtteil ist. Und ich habe irgendwann zu Beginn meiner Zeit mal mit Pastor Wilmsen einen Gang über sein St. Pauli gemacht. Und es gibt keinen Stadtteil, der so geradeaus und so direkt ist wie St. Pauli. Und der auch so ein direktes Feedback gibt. Also von daher, wird das, glaube ich, sehr, sehr spannend werden.
Da bin ich auch gespannt drauf. Das ist auf jeden Fall eine Aufgabe.
Ist es.
Hier zu verankern im Viertel. Ja.
Aber das ist auch eine Aufgabe, die Hotels, du sprachst vorhin über die Frage auch Flächennutzung und Hotels verdrängen andere. In meiner Wahrnehmung hat sich in der Haltung vieler Hoteliers auch deutlich was geändert, weil die feststellen, sie müssen in einer Nachbarschaft ankommen. Mhm. Also nehmen die 25-Hours-Hotels oder das Pier 3. Hotels sind inzwischen nicht mehr nur Orte für Gäste, die für 2 Tage reinkommen und dann wieder rausgehen und denen man vielleicht auch nachsagen könnte, sie haben gar keinen Bezug zur Destination, sondern Hotels sind auch Orte geworden für Hamburgerinnen und Hamburger. Weil sie in der Nachbarschaft ankommen, weil dort Aktionen statt, Events stattfinden, weil die Bar und das Restaurant auch nicht nur für Gäste ist, sondern für Hamburgerinnen und Hamburger. Aber das wird hier eine Kernaufgabe sein, als Teil der Nachbarschaft auf anzukommen. Das Miniaturwunderland wird Monaco eröffnen. Das wird
ein neuer Länderschwerpunkt für die, die sich da nicht auskennen. Es wird ein kleiner neuer Länderschwerpunkt sein.
Ein neuer Länderschwerpunkt.
Bunten Welt.
Nachdem man Südamerika erst eröffnet hat als Länderschwerpunkt mit Patagonien und das überragend umgesetzt hat, steht jetzt Monaco an. Großes Thema. Allein schon, auch wenn man weiß, welche Relevanz das Miniatur Wunderland hat, ist die beliebteste Attraktion für Gäste in Deutschland. Das unterschätzen wir manchmal. Und wenn man dann auch noch weiß, was für coole Typen Sebastian Drechsler, Gerrit und Freddy Braun sind, dann umso mehr ist das ein großes Thema für uns. Dann eröffnet mit dem Überseequartier in der Hafen City ein neues Zentrum für Hamburg. Ein ganz neues, zusätzliches Zentrum für Hamburg.
Mit einer langen, langen Geschichte davor. Auch vielen Diskussionen.
Mit vielen Diskussionen. Und ich bin auch sicher, dass die Diskussionen noch nicht beendet sind. Aber de facto entsteht ein zweites Zentrum mit 80.000 Quadratmeter Shoppingfläche. Aber es ist halt auch viel mehr als eine Shoppingfläche. Es entstehen dort 3 Hotels, 50 Gastronomieobjekte, Event- oder Erlebnismöglichkeiten mit Lego oder auch Port de Lumière, also digitale immersive Kunst. Mhm. Und der Erfolg wird in meinen Augen daran hängen, ob Hamburgerinnen und Hamburger das Überseequartier als einen Ort akzeptieren. Allein nur durch Gäste, die in die Stadt kommen, wird es nicht erfolgreich werden. So. Und auch da ist wieder die Aufgabe, das Überseequartier muss in der Hafen City ankommen. Die Hafen City bekommt aber mit dem Überseequartier auch, ich sag mal, eine Verortung. Weil wenn du jetzt sagst, lass uns mal eine Hafen City treffen, wo denn? So, es gibt die Elbphilharmonie, aber eigentlich hat die Hafen City noch keine Verortung, kein Ort, der auch kennzeichnend ist. Diese Chance hat das Überseequartier. Und wichtig für den Erfolg wird aber auch sein, der Doppelpass mit der Innenstadt. Wie schafft man es, gemeinsam erfolgreich zu sein? Weil die Distanz zwischen dem Überseequartier und der Innenstadt, das sind 800 Meter. Es fühlt sich an wie 4,3 Kilometer, aber eigentlich sind es 800 Meter.
Und ich möchte behaupten, dass wenn man dort ist, man jetzt nicht nochmal die 800 Meter darüber wandern wird. Ich weiß, das war eins dieser Argumente, die Mönckebergstraße wird davon profitieren. Ich bin gespannt, ob das funktionieren wird.
Ich bin auch gespannt, aber
so funktioniert ja eigentlich ein Center nicht. Ein Center ist ja wie der Algorithmus einer Plattform. Da hält man die Leute ja gerne im Center.
Ja, und deswegen muss es mehr werden als nur ein Center. Weil wenn es ein Einkaufscenter wird, dann werden die Hamburgerinnen und Hamburger es auch auf Dauer, glaube ich, nicht so annehmen.
Dann bleibt es ein Fremdkörper.
Genau. Und es darf kein Fremdkörper bleiben. Es muss die Verbindung zur Innenstadt geben. Und auf der anderen Seite hat aber auch die Innenstadt, glaube ich, große Herausforderungen vor sich. Was bringt dich dazu, egal ob in Hamburg oder in einer anderen Stadt, in die Innenstadt zum Einkaufen zu fahren? Für mich, ganz persönlich, nur Erlebnis. Habe ich ein schönes Erlebnis beim Einkaufen? Weil um Einkaufen selber, um diesen Prozess des Einkaufens zu haben, muss ich nicht in die Innenstadt fahren. Mhm. Ich kaufe meine Hemden in 3 Minuten. Ich muss dafür nicht erst ins Auto steigen, eine Stunde hin und zurück fahren, Parkplatzgebühren zahlen oder so. Das mache ich in 3 Minuten. Es ist also nicht der Prozess des Einkaufens. Es ist die Frage des Erlebnisses. Wie viel Erlebnis bieten wir beim Einkaufen? Erlebnis kostet.
Das ist eben die Frage, denn ich glaube, was einen auch in die Innenstadt ziehen könnte, sind Orte, wo ich vielleicht nicht konsumieren kann. Erlebnis heißt ja nicht automatisch Kosten.
Total richtig.
Das wäre wichtig, denke ich, das einzubeziehen. Und ich glaube, ein Viertel lebt nicht nur dadurch, dass man einen zentralen Punkt hat, wo alle hingehen sollen, sondern dass ich gewachsene Orte habe. Das fehlt natürlich der Hafen City dann doch noch als jetzt nicht mehr ganz junger, aber doch relativ junger Stadtteil, dass man da so gewachsene Strukturen hat, die Eckkneipe zum Beispiel. Beim Viertel, man plant Viertel heute ja auch ganz anders, Sprichwort Erdgeschossmanagement, dass man Orte schafft zum Aufhalten. Aber ich glaube, es fehlt an Orten, die eine Aufenthaltsqualität bieten.
Bin ich total bei
dir.
Und
da bin ich gespannt, ob dieses Center das bieten wird.
Ja, das Center, aber ich komme wieder auf die Innenstadt zurück, auch die Innenstadt. Warum, und ich bringe das Beispiel immer so gerne, weil es auch verdeutlicht, wie man vielleicht auch querdenken muss, wenn man über Innenstädte spricht. Warum haben wir nicht den größten Abenteuerspielplatz Europas in der Innenstadt? Kindergeschrei. Du sagst Orte des Verweilens. Ich glaube, wir müssen Innenstädte anders denken. Nicht mehr unter dem Gesichtspunkt Quadratmeter-Effizienzen. Und was kann dieser Quadratmeter mir bieten im Sinne von Mieterlöse? Sondern wir müssen es denken unter der Fragestellung Verweildauer, Erlebnisqualität, Attraktion auch, weil die Innenstadt ist die absolute Visitenkarte einer Stadt. Wir haben aber die Situation in vielen Innenstädten, dass die Geschäfte austauschbar geworden sind, weil nur noch Ketten sich die Mieten leisten können oder auch Wohnen gar nicht mehr möglich ist. Wenn du in Bologna abends um 9:30 durch die Stadt gehst, dann findest du dort wuseliges Leben. Warum? Weil oberhalb der Geschäfte Wohnungen sind. Wohnungen, die sich Menschen wie du und ich leisten können. Und ich rede nicht von Notaren oder Agenturinhabern, sondern Menschen wie du und ich, die sich eine Wohnung leisten können.
Das sind wir beide auch gar nicht.
Nein. Nein. Aber wenn du dann Menschen hast, die dort wohnen, dann brauchst du automatisch Kultur, Veranstaltungen und du brauchst Gastronomieobjekte. Und dann hast du Leben in der Stadt. So, und ich glaube, wir müssen wieder dahin kommen, Städte, Innenstädte nicht als Gewerbegebiet zu sehen, sondern als das Zentrum, wo man die Stadt am besten erleben kann.
Da kommt natürlich noch Mobilität hinzu, sprich Auto, ein Riesenthema auch in Hamburg. Jeder Parkplatz, der gekillt wird, ist eine Diskussion wert. Das bleibt, glaube ich, alles spannend, die verschiedenen Achsen wieder zusammenzubringen. Wohnen, Arbeiten, Mobilität, Leben, Freizeit. Das ist eine Riesengeschichte, ein Riesenprozess, wo Hamburg Tourismus, glaube ich, jetzt wahrscheinlich teilnehmen kann, aber wahrscheinlich nicht der Katalysator sein kann für gewisse Entwicklung.
Nein. Das sind wir aber nicht. Aber toll ist es schon, wenn wir teilnehmen können, weil die Perspektive, auch wenn du sagst Mobilität, die Perspektive auf die Fragestellung, wie bewegen sich denn 100 Millionen Tagesgäste in Hamburg und wie bewegen sich fast 8 Millionen Übernachtungsgäste in Hamburg, die ist halt schon auch relevant. Und deswegen, wenn wir es schaffen, in solchen Runden mit dabei zu sein, dann hat die Branche schon viel gewonnen.
Das stimmt. Lass uns nochmal die Glaskugeln. Wir waren bei der Eröffnung des Westfield,
genau. Dann kommt die Fußball-Europameisterschaft. Hier zu unseren Füßen wird auf dem Heiligen Geistfeld 4 Wochen lang die Fußball-Europameisterschaft gefeiert werden. Es gibt dort hier eine Fanzone und ein Public Viewing für insgesamt 40.000 Menschen. Also das wird auch nochmal etwas mit der Stadt machen. Wir werden 40.000, 50.000 Gäste aus Holland hier haben, die Stadt orange färben werden.
Oha.
Wir haben ja 5 Spiele insgesamt, inklusive eines Viertelfinals, wo wir natürlich noch nicht wissen, wer in Hamburg spielen wird. Aber wir werden Mannschaften aus Kroatien, Algerien, der Türkei hier haben mit ihren Fans. Also auch das wird die Stadt nochmal deutlich bunter machen.
Da bin ich gespannt. Auf welches Event freust du dich denn persönlich am allermeisten?
Oh, das ist eine ganz schwere Frage. Ich freue mich auf die 2. Ausgabe des Open Mouth Food Festivals, weil ich wirklich die Energie in diesem Projekt liebe und weil ich gerade auch den Link zur Nachhaltigkeit dort so klar sehe. Weißt du, weil wenn wir 100 Menschen befragen, was ist die größte Herausforderung, die wir vor uns haben, dann werden 99 sagen, Nachhaltigkeit. Und dann stellst du die Frage und sagst, und was machen wir denn konkret? Was können wir wirklich konkret machen? Und wir haben häufig die Tendenz in Deutschland, Dinge erklären zu wollen. jeder muss doch verstehen, dass wir weniger das verbrauchen sollen und weniger dies verbrauchen sollen. Oder wir haben die Tendenz, Verbote zu erlassen. Du darfst nicht mehr fliegen, du darfst nicht mehr reisen, du darfst dies und das nicht mehr. Beim Thema Kulinarik ist es so wunderschön, dass Nachhaltigkeit fühlbar ist, schmeckbar ist, riechbar ist, anfassbar ist, weil die Gastronomen, die teilnehmen, zeigen, was im Dialog mit regionalen Produzenten möglich ist. So, und ich finde, dann hat ein Thema eine Chance, sich durchzusetzen, wenn es Spaß macht, wenn du es mit möglichst allen Sinnen erleben und genießen kannst. Und deswegen freue ich mich total auf das Thema Food Festival. Es wird wieder dezentral in Hamburg sein. Wir werden viele Partner dabei haben, die das Thema Nachhaltigkeit zum Kern machen. Und da geht es nicht darum, dass die jetzt 100 Kriterien erfüllen müssen, sondern es geht um die Haltung zu sagen, ich stehe gerade am Punkt X, aber wenn ich einen Schritt weiter mache Richtung Nachhaltigkeit, bin ich ja schon auf dem richtigen Weg. So, und da haben wir ganz viele Partner dabei, die gesagt, und genau das wollen wir machen.
Okay, dann wissen wir, da treffen wir dich auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Und wahrscheinlich auch bei dem Fußball-Event.
Das ist das Schöne an meiner Rolle, dass ich diese Stadt auch wirklich sehr intensiv erleben kann, dass ich vielfach die Chance habe, tolle Menschen kennenzulernen oder auch mal hinter die Kulissen zu schauen. Und deswegen wird man mich bei diesen Veranstaltungen bestimmt auch sehen. Ja.
Es gibt diesen Song von den Sternen, da hilft nichts auf der Welt, wenn St. Pauli dir auf den Geist fällt. Gibt es auch Momente, wo Hamburg dir auf den Geist geht?
Nein, nein. Also stehe ich mal im Stau, ja, das passiert, wir sind immer eine Metropole. Nein, geht mir nicht auf den Geist. Ich bin Norddeutscher, ich bin in Stade geboren, Eckernförde aufgewachsen. Ich kann inzwischen sagen, ich liebe die Stadt.
Lieben oder leben, was hast du gesagt?
Lieben.
Und leben wahrscheinlich
leben
auch.
Leben auch, sehr intensiv. Ja.
Okay, dann lass uns doch mal ein Experiment wagen, ein Gedankenexperiment. Stell dir vor, du hättest in Hamburg noch 24 Stunden und du müsstest danach Hamburg für einen längeren Zeitraum verlassen. Was würdest du in diesen 24 Stunden in Hamburg alles treiben? Deine persönliche Abschiedstour durch die Hansestadt.
Okay, ich würde viel Zeit, gehen wir mal davon aus, es ist Sommer, ja?
Mhm.
Okay, ich würde viel Zeit am und auf dem Wasser verbringen. Ich würde wahrscheinlich noch einmal mein Stand-Up-Paddleboard nehmen und den Alsterlauf entlang paddeln, um zu verarbeiten, dass ich Hamburg in 24 Stunden verlassen muss. Ich würde viele Freunde um mich versammeln und da haben sich in den letzten Jahren wirklich tolle Freundschaften ergeben, an Orten am Wasser. Beispielsweise Entenwerder und gemeinsam die Zeit genießen. Wir würden wunderbar essen gehen nochmal in Hamburg. Wir würden feiern gehen und zwar richtig. Und das ist auch etwas, ich habe 11 Jahre in München gelebt. Ich finde, Hamburg bietet dir auch in meinem Alter die Chance, feiern zu gehen. Und es ist egal, wie du aussiehst und wo du herkommst. Also es wäre wahrscheinlich, wäre die Thai-Oase dabei, nochmal zu später Stunde. Um mit Freunden dann auch nochmal zu Oasis oder so richtig abzufeiern.
Du singst Wonderwall.
Wahrscheinlich, ja.
Wunderbar, vielen Dank, Michael.
Ich danke dir.
Eine 1-, was meint ihr? Kommen wir auf die glatte 1? Eine ziemlich spannende Geschichte, finde ich. Mich würde interessieren, wie ihr Michaels Ideen findet und die Ansätze, die der Tourismus oder das Stadtmarketing hier jetzt verfolgen. Schreibt uns bitte gerne an hello@soundsandpods.studio. Wir freuen uns wirklich sehr über euer Feedback und ihr findet diese Mailadresse genauso wie alle anderen weiterführenden Links in unseren Shownotes. Und mit dieser Bitte leite ich zum Ende der Folge über. Danke an Michael Otremba und das Team vom Bunkerhotel Hamburg, die uns dort Einlass gewährt haben. An Stefan Enrichkeit, der die Postproduktion dieser Podcast-Reihe übernimmt. Und an Laura Matt-Morsch, die das Cover-Artwork verantwortet. Und natürlich an euch. Wenn euch der Podcast gefällt, teilt ihn gerne, empfehlt ihn weiter und bitte gebt uns eine kleine Bestbewertung auf eurem Lieblings-Podcast-Kanal. Das hilft uns tatsächlich sehr. Dafür schon jetzt ein dickes Dankeschön. Wir hören uns wieder am 15. Juli. Dann lernt ihr Hamburgs Inselverkäufer kennen. Kein Scherz, der Mann hat schon Leuten wie Johnny Depp Inseln verkauft. Davor meldet sich mein Kulinarik-Kollege Boris Rogosch wie immer am Ende des Monats mit schmackhafter Hörkost. Mehr Hamburg-Liebe findet ihr in unserem Magazin Der Hamburger und das ist erhältlich im Zeitschriftenhandel oder unter www.derhamburger.info. Oder ihr besucht unseren hauseigenen Kultimbiss Kleine Rast an der Elbe. Auf Instagram und Facebook gibt's uns auch. Ihr findet alles in unseren Shownotes. Und jetzt sage ich Ahoi, schwimmt nicht zu weit raus, passt auf euch auf und seid nett zueinander, eure Regine und die Crew vom Hamburger. Der Hamburger Podcast ist eine Produktion von Sounds and Pots, Studio für kreative Audioformate Hamburg und dem Magazin Der Hamburger. Das Magazin erscheint vierteljährlich und ist im Zeitschriftenhandel oder unter www.derhamburger.info erhältlich.